Sie hören den Kinderanästhesie-Kompakt-Podcast des Medizinischen Aus- und Fortbildungszentrums Franziskus Simm am St. Franziskus Hospital in Münster.
Herzlich willkommen zum Kinderanästhesie-Kompakt-Podcast. Mein Name ist Annika Rott.
Und ich bin Christian Erker. Heute sind wir nicht alleine, sondern wir haben einen Gast bei uns. Und zwar meine geschätzte Kollegin Wiebke. Wiebke Brenneisen ist Fachärztin für Innere Medizin und Fachärztin für Anästhesie und betreut bei uns im St. Franziskus Hospital die Abteilung Perioperative Altersmedizin. Hallo Wiebke, schön, dass du da bist.
Hallo, es freut mich sehr, dass ich hier sein darf.
Das ist nicht so ganz uneigennützig, denn zu diesem Themenkomplex, nämlich der ältere Mensch im Krankenhaus, startet sie ihre eigene neue Podcast-Serie und die könnt ihr ab sofort in allen gängigen Podcast-Portalen finden. Deswegen haben wir heute ein Querschnittsthema, wo wir beide Welten sozusagen beleuchten, die Kinder und die ganz alten Menschen. Denn heute geht es um
das pädiatrische Aufwachdelir, beziehungsweise, Christian, du hast es gerade schon gesagt, da auch Parallelen zu den älteren Menschen. Ich würde sagen, wir starten erstmal damit, die Frage zu stellen, was ist denn überhaupt ein Delir? Also was sagt die Definition dazu? Und würde da wirklich erstmal, so wie wir es bisher auch gemacht haben, bei den pädiatrischen PatientInnen starten.
Und da sind wir direkt schon beim Problem. Das ist nämlich ziemlich unscharf definiert. Was so am häufigsten zitiert wird als Definition ist ein Zustand der dissoziativen Wahrnehmung, in dem das Kind gereizt, desorientiert, unkooperativ, inkohärent und unberuhigbar ist.
Ja, das ist jetzt erstmal eine Beschreibung, die so gegeben ist. Kann ich mir an der einen oder anderen Stelle schon was drunter vorstellen. Aber Christian, sag doch mal, wie wird's in der Praxis erlebt?
Also erstmal muss man gucken, welche Kinder haben das eigentlich. Und die besonders gefährdet sind oder bei denen man das häufig sieht, sind Kleinkinder. Das sind also nicht die ganz, ganz Kleinen, die Säuglinge und auch weniger die Jugendlichen, sondern der Altersgipfel ist im Kleinkindesalter.
Was würdest du für ein Alter da sagen, also mit einer Jahreszahl benannt?
Na, so zwischen 2 und 6 Jahren. Würde ich so denken, ist der Altersgipfel. Und das ist eine akute Situation, ist relativ kurzlebig. Und das Besondere in der Wahrnehmung ist, dass die Kinder wach werden und unzusammenhängend denken und handeln. Sie haben keine Orientierung, sie wissen nicht, wo sie sind. Man merkt ihnen auch an, dass sie letztendlich nicht genau wissen, wo sie gerade sind, dass sie operiert worden sind, was mit ihnen passiert ist. Sie sind sehr unruhig. Manchmal beschreiben sie auch Halluzinationen dabei. Das muss man abgrenzen von orientierter Unruhe letztendlich. Also man kann ja auch unruhig sein, weil man starke Schmerzen hat. Oder man kann auch unruhig sein, weil einem gerade die Situation nicht gefällt. Oder weil das Kuscheltier fehlt. Das ist dann kein Delir, sondern das Delir ist, oder das pädiatrische Aufwachdelir ist vor allem die Situation, dass das unbegründet und unzusammenhängend letztendlich ist.
Kannst du dazu vielleicht nochmal ein ganz konkretes Beispiel nennen, wie das denn aussieht oder wie man das abgrenzt von Unruhe bei Schmerzen zum Beispiel?
Also das Besondere ist, dass die Orientierung fehlt. Ne? Die Kinder sind also desorientiert und können das gar nicht klar benennen, was das Problem ist. Mhm. Und können vielleicht auch begleitende Eltern oder begleitende Personen gar nicht so richtig identifizieren oder gar nicht genau äußern, was denn eigentlich jetzt genau das Problem ist.
Das ist natürlich eine Schwierigkeit, wenn du es so sagst, in der Altersspanne 2 bis 6 Jahre, da ist es ja sowieso auch manchmal schwer, sich auszudrücken oder kann es noch schwer sein. Aber du sagst ganz klar auch, wenn Bezugspersonen nicht mehr in der Lage sind, für Orientierung zu sorgen oder das Kind zu begleiten, da findet so die Abgrenzung statt.
Es gibt sogar auch eine Definition dafür. Also nach ICD-10 wäre eine Definition fürs Delir, wobei die jetzt fürs Erwachsenenalter gilt, folgende, und zwar ein etiologisch nicht spezifisches Syndrom mit gleichzeitiger Störung von Bewusstsein und Aufmerksamkeit, Wahrnehmung, Denken, Gedächtnis, psychomotorischem Verhalten, Emotionen und des Schlaf-Wach-Rhythmus.
Wenn ich hier direkt einmal einhaken darf, ich finde diese offizielle Definition immer sehr sperrig und wenig greifbar und ich erkläre das eigentlich beim Erwachsenen immer als ein relativ plötzlich, also innerhalb weniger Stunden oder Tage, auftretender Zustand, also ein Verwirrtheitszustand mit einer Störung des Denkens, der Wahrnehmung und ganz zentral der Aufmerksamkeit. Mhm. Und gerade der letztgenannte Punkt ist eben ganz entscheidend, weil wir da das Delir von anderen neuropsychiatrischen und auch neurologischen Erkrankungen abgrenzen können. Und das ist ja auch das, was wir bei den Kindern sehen im Delir, die Störung der Aufmerksamkeit, wenn sie eben zum Beispiel den Blick überhaupt nicht mehr halten können.
Und Wiebke, hast du da auch aus dem Erwachsenenbereich ein Beispiel, wie das Ganze dann aussehen kann?
Zentral ist eben diese Aufmerksamkeitsstörung. Das heißt, wenn ich zum Beispiel einen Raum betrete und ich gehe einen Patient im Delir, der kann mir nicht folgen. Also er kann nicht die Aufmerksamkeit halten auf die Person, die eben zum Beispiel in den Raum tritt. Und er kann aber auch auf der anderen Seite die Aufmerksamkeit gar nicht mehr lösen, wenn man das Symptom der Aufmerksamkeit eben als zentralen Punkt betrachtet.
Also zentral Aufmerksamkeitsstörung und genauso beim Kind auch, ne? Also beim pädiatrischen Aufwachdelir.
Und kommt es denn häufig vor? Also wie relevant ist es überhaupt, sich damit auseinanderzusetzen mit dem Aufwachdelir?
Ich glaube, das ist total relevant und zwar aus verschiedenen Punkten. Zum einen ist es ziemlich häufig. Das ist sehr regional abhängig von der Institution, in der man gerade tätig ist. Literaturwerte sind da Schwankungsbreite von 2-80%, mit so einem Mittelwert um die 30%. Das ist also relativ häufig. Die Kinder stört das in der Regel nicht so wahnsinnig viel, weil viele Kinder bei dem Aufwachdelir keine Erinnerung haben daran, aber halt nicht alle.
Genau, zum Glück muss man sagen, haben die keine Erinnerungen nach dem Aufwachdelir, weil wenn man das ein bisschen abgrenzt von einem Delir, was postoperativ auf der Intensivstation, auch der pädiatrischen Intensivstation vorkommt, wo es ja über mehrere Tage auch andauern kann, diese Kinder sind unter Umständen schon schwer traumatisiert, weil sie sich eben daran erinnern.
Und trotzdem ist ja auch das Aufwachdelir schon ein Zustand, der nicht schön ist oder auch zu Belastung werden kann.
Und zwar für alle Beteiligten. Also das Kind auf der einen Seite, die Eltern empfinden das in der Regel als extrem belastend. Für die ist das ja auch eine Ausnahmesituation. Aber es wird gleichzeitig auch subjektiv als Qualitätsmarker für die Qualität der Narkose wahrgenommen. Also die Eltern beurteilen ja nicht, wir haben besonders toll intubiert oder besonders tollen Venenzugang gelegt oder besonders fein Propofol dosiert, sondern gerade Unruhe, Übelkeit, Erbrechen und solche Faktoren, Schmerztherapie, wird ja auch von den Eltern häufig als gute oder schlechte Narkosequalität empfunden.
Ja, und wenn ich dann ein Kind habe, was sehr unruhig ist, postoperativ und eben ein Aufwachdelir hat, dann ist das eine Situation, die von den Eltern selbstverständlich als bedrohlich oder halt auch ja, negativ eingeschätzt wird.
Genau. Dann hat es außerdem noch eine Auswirkung natürlich auf das Personal. Also wenn ich in einem Aufwachraum arbeiten müsste, wo 80% aller Kinder ein Aufwachdelir hätten, dann wäre das ein sehr unangenehmer Arbeitsplatz für mich. Und gleichzeitig gefährdet es das OP-Ergebnis. Ne? Also man kann sich vorstellen, ein inkohärent denkendes Kind, was die Orientierung nicht hat und nicht aufmerksam ist, das zieht halt auch mal seine Drainagen raus oder hat einen erhöhten Blutdruck, blutet nach einer HNO-OP. Also auch das OP-Ergebnis wird mitunter gefährdet. Und das ist natürlich auch etwas, was wir nicht haben wollen. Aber es wirkt auch nach. Man weiß, dass Kinder, die ein Aufwachdelir hatten, auch später, also auch Wochen später, noch vermehrt postoperative Verhaltensstörungen haben können. Also Schlafstörungen, Essstörungen, Einnässen, Wutanfälle, Trennungsängste und so etwas. Das heißt, es wirkt auch noch nach und hat auch noch sozusagen Spätfolgen.
Okay, das ist spannend, weil du ja gerade gesagt hast, beim Aufwachdelir erinnern sich Kinder meist nicht daran, aber Folgen kann es trotzdem haben.
Genau.
Jetzt ist natürlich spannend, wie gehen wir da in der Praxis mit um? Also was können wir denn auch tun, wenn wir Kinder haben mit Aufwachdelir im Aufwachraum? Was machen wir da?
Zunächst muss man sagen, also wenn man es jetzt wissenschaftlich betrachtet, es gibt Scoring-Systeme für so etwas. Es gibt mehr als 15 verschiedene. Und wie das halt immer so ist, wenn es 15 verschiedene Scoring-Systeme gibt, dann gibt es halt nicht das eine, was gut ist. Die Sachen, die man da nennen kann, ist der PET-Score, also Pediatric Anesthesia Emergence Delirium, ist das eine Scoring-System. Damit kann man sagen, es hat ein schlimmes Delir oder ein nicht so schlimmes Delir, aber es hilft mir in der Praxis nicht so richtig viel. Es gibt den MÜPAS, Modified Yale Preoperative Anxiety Scale. Da geht es darum, wie aufgeregt ist man vor einer Narkose oder vor einer Operation. Und es gibt noch die SOS-PD-Skala, die sich damit beschäftigen möchten, das Sophia Observation Withdrawal Symptoms Scale and Delirium, was sowohl Substanzentzug, also Opiatentzug zum Beispiel, und aber auch das Delir quantifizieren kann.
Christian, wir haben es jetzt schon relativ häufig gesagt, auch in unseren anderen Folgen. Auch da gilt wahrscheinlich, ich muss schauen, was wird in meiner Einrichtung genutzt oder wird überhaupt was genutzt und mit welcher Konsequenz benutze ich dann auch so ein Scoring-System.
Genau, also ich kann mir vorstellen, das ist interessant, wenn man das Ganze screenen möchte in der eigenen Abteilung. Wie häufig ist das eigentlich? habe ich damit ein Problem oder nicht? Oder wenn man sozusagen systematische Interventionen einführt, um dieses Problem anzugehen, da macht es natürlich Sinn, das mit irgendwie einer validierten Skala auch irgendwie zu messen. Aber es gibt keinen direkten Handlungsimpuls sozusagen, sondern ist eher institutionell systematischer Ansatz dafür.
Gibt es denn auch Kriterien, wonach man sagen kann, da sind Kinder mehr gefährdet als andere?
Also das eine ist das Alter. Dann muss man aber sagen, es gibt auch bestimmte Patientenkollektive, die mehr Risiko damit haben. Also alles, was so im HNO, Augen- und Kopfbereich operiert wird, diese Kinder haben ein höheres Risiko dafür. Also Augenoperationen, HNO-Kinder, alles, was so im Kopf-Hals-Bereich, also Zahnmedizin auch, die haben ein Risiko davon. Die Verwendung von volatilen Anästhetika, vor allem Sevofluran, ist ein relevanter Risikofaktor. Da gehen wir nachher noch einmal, wenn wir uns den Pathomechanismus angucken, noch mal ein bisschen detaillierter drauf ein. Mhm. Es gibt ein bisschen gemischte Daten dazu, was Prämedikation macht. Vor allem beim Midazolam ist das nicht so ganz einheitlich beziehungsweise sehr kontrovers zu sehen, weil Midazolam, das wissen wir ja auch vom Erwachsenenalter, als Prämedikation gesehen eher delirfördernd ist letztendlich. Besonderen Einfluss hat das Einschlafverhalten, also wie ist die konkrete Situation bei der Einleitung der Narkose und die Situation beim Verlust des Bewusstseins, wie stark ist präoperative Angst oder Ängstlichkeit und wie genau gestaltet sich die Einschlafsituation. Es gibt da so einen Satz, den ich mal von einer ehemaligen Kollegin gelernt habe, auf empirischen Beobachtungen basierend: wie man einschläft, so wacht man wieder auf.
Hier lässt sich auch direkt eine schöne Parallele zum älteren Menschen ziehen und da kann ich auch nur jeden ermutigen, ja, die Angehörigen mit hinzuzuziehen, eben auch bei den geriatrischen, gegebenenfalls ja auch kognitiv eingeschränkten Patienten, dass sie mit in die Einleitungssituation genommen werden, wenn das eben räumlich möglich ist. Das ist auch ein Konzept, was wir hier schon seit Jahren am Franziskushospital verfolgen, dass wir eben die Angehörigen mit ins Boot holen. Und wenn das eben mal nicht möglich ist, begleiten wir die Patientinnen und Patienten durch das Team der perioperativen Altersmedizin eben sogar mit in den OP. Die Kollegin ist dann die ganze Zeit auch während der Operation, wenn der Patient zum Beispiel eine Spinalanästhesie, also oder eine Regionalanästhesie erhält und der Patient wach ist, ist sie eben die ganze Zeit dabei und kann so einen sehr engen Bezug zum Patienten aufnehmen. Im Grunde bildet sie das Konzept, das vertraute Gesicht schlechthin eben ab, okay, und kann so Ängste nehmen.
Und das vertraute Gesicht, um mal wieder auf die pädiatrischen Patientinnen zu kommen, das bilden ja in den meisten Fällen die Eltern, die Begleitpersonen auch schon in der Einleitung im besten Fall.
Also das kann man letztendlich vergleichen, ne? Das vertraute Gesicht beim älteren Menschen mit letztendlich dem vertrauten Gesicht der Eltern bei der Einschlafsituation und aber auch in der Aufwachphase, um sozusagen so ein bisschen einen Halt, einen Ankerpunkt, eine vertraute Umgebung und eine Orientierungshilfe letztendlich darzustellen, ne? Was die elterliche Präsenz angeht, ist es so ein ganz klein bisschen unklar von der Datenlage her. In der Regel wird es meistens positiv wahrgenommen, sowohl von den Kindern als auch von den Eltern. Bei sehr ängstlichen Eltern, die natürlich ihre Angst dann auf die Kinder projizieren, kann das auch mal kontraproduktiv sein, ne?
Du meinst da nochmal ganz konkret jetzt auf die Einleitung der Narkose bezogen? Das heißt, wenn da Eltern unruhig sind oder halt Angst mitbringen, dass sich das auf die Kinder überträgt.
Genau.
Und die dann halt eben schlechter einschlafen.
Genau, so meinte ich das, ne? Das heißt, die möchten auch vielleicht ein bisschen abgeholt und, wenn man es pragmatisch angeht, abgeholt und ein bisschen moderiert werden, dass sie das vernünftig letztendlich bahnen und auch auf die Kinder übertragen können. Mhm. Ne? Besondere Gruppe, die noch häufiger Probleme mit dem Aufwachdelir habe, sind persönlichkeitsbedingt, besonders impulsive oder emotionale Persönlichkeiten oder Kinder mit, ich sag mal, eher geringer Anpassungsfähigkeit oder niedriger Sozialkompetenz, die haben auch ein höheres Risiko letztendlich Aufwachdelir zu entwickeln.
Jetzt würde ich gerne nochmal auch darauf kommen, ob es dafür eine Theorie gibt, was genau im Körper da passiert. Weil wir haben schon drüber gesprochen, ja, es gibt einige Prädiktoren, die das beeinflussen. Aber vielleicht kannst du nochmal ganz kurz auch darauf eingehen, was da im Körper für Mechanismen ausgelöst werden.
Das ist spannend, ne? Was da so im Kopf passiert und was letztendlich der Auslöser davon ist. So ganz genau weiß man es nicht, aber es gibt ein paar Theorien dazu. Was man vor allem weiß, ist, dass dieses rasche Erwachen aus einer Sevofluran-basierten Narkose, dass das eine häufige Situation ist. Und die Theorie dazu ist, dass ein gewisses Ungleichgewicht von Neurotransmittern im Kopf entsteht, weil Sevofluran unterschiedlich schnell dissoziiert von eher inhibitorischen und eher exzitatorischen Transmittersystemen. Das heißt, man wird so ein ganz klein bisschen aufgeregter wach. Und letztendlich kann man das auch pharmakologisch nutzen, nämlich alles das, was ein Wiedererwachen aus einer sevofluran-basierten Narkose verzögert, und das relativ egal, was man dafür nimmt, wirkt schon mal präventiv.
Pharmakologisch ist ein gutes Stichwort. Ein weiterer Mechanismus ist letztendlich das anticholinerge Defizit, was man hat, was ja manche unsere Narkosemedikamente auch hervorrufen können. Und das ist eben ein weiterer Mechanismus, den man eben annimmt, also eben ein Defizit an Acetylcholin und ein Überschuss an Dopamin. Das Atropin sei hier erwähnt.
Okay.
Also als anticholinerge Substanz.
Und jetzt sind wir ja schon dabei zu gucken, okay, wie können wir das gegebenenfalls reduzieren, weil verhindern werden wir das ja nicht können, richtig?
Ich glaube, ganz verhindern kann man es nicht. Aber man kann erstmal präventiv ein paar Maßnahmen machen. Das eine ist, also wenn man weiß, dass Sevofluran ein Faktor ist, dann kann man das Sevofluran einfach weglassen oder ersetzen und eine total intravenöse Narkose auf Basis von Propofol machen. Man weiß, dass Tivas ein geringeres Delirrisiko letztendlich haben, also bezogen aufs pädiatrische Aufwachtdelir. Aber man kann auch pharmakologisch da ansetzen, dass man dieses Wiedererwachen aus einer Sevofluran-Narkose verzögert. Und da gibt es ganz gute Datenlagen für alles Mögliche, also für Alpha-2-Mimetika, also Clonidin oder Dexmedetomidin. Aber es gibt auch Untersuchungen für einen Bolus von Ketamin, von Opioiden, von Ondansetron in der Aufwachsituation, die letztendlich das Wiedererwachen ein bisschen verzögern und ein bisschen länger Zeit lassen, um ein Gleichgewicht wiederherzustellen. Grundsätzlich ist das pädiatrische Aufwachtdelir eher etwas Selbstlimitierendes, aber in der Regel wird es Sinn machen, das zu unterbrechen, wenn es denn ausgebrochen ist, weil es ist halt mit den vorgenannten Sachen irgendwie für alle Beteiligten unangenehm. Ja. Ein Punkt, der, glaube ich, wichtig ist, ist, dass man darauf achtet, dass Schmerzen sowohl ein Kofaktor sein können, als aber auch ein Auslöser. Manchmal lässt es sich auch nicht ganz klar trennen, ist es jetzt schmerzhafte Reaktion mit ein bisschen Desorientierung oder ist es ein Delir. Deswegen tut man dem Kind, glaube ich, immer was Gutes, wenn man darauf achtet, dass man zuerst eine suffiziente Schmerztherapie macht. Das ist natürlich einfach, wenn man eine passende Regionalanästhesie adaptieren kann, denn dann hat man die Afferenz einfach gekappt und dann sind Schmerzen schon mal da gut adressiert. Aber ich glaube, es ist sinnvoll, im Zweifel erstmal ein Analgetikum zu geben und sicher zu sein, dass Schmerzen vernünftig adressiert sind.
Christian, du hast es gerade schon gesagt, für gewöhnlich ist das Aufwachdelir selbstlimitierend, also hört auch von alleine irgendwann wieder auf. Trotzdem wollen wir das natürlich unterstützen. Und kann so ein Delir jetzt auch über die Phase des Aufwachens, also wenn ich das mir in der Klinik vorstelle, im Aufwachraum, kann es darüber hinaus auch noch anhalten? Wiebke, vielleicht magst du dazu was sagen?
Ja, es kann andauern, leider. Das sind eben die Patientinnen, unsere pädiatrischen Patientinnen, die auf der Intensivstation behandelt werden müssen, vor allem natürlich nach großen, komplexeren Operationen vielleicht auch invasiv beatmet werden müssen. Und auch da haben wir ungefähr so eine Quote von 30%, die das eben betrifft auf einer pädiatrischen Intensivstation. Diese Form des Delirs sollte man eben vom reinen Aufwachdelir abgrenzen.
Und das ist ja dann relativ ähnlich eigentlich, wenn wir uns so das pathomechanistisch und ursächlich und von der Therapie angucken, letztendlich zum Delir des alten Menschen auf der Intensivstation, was ja, glaube ich, bei geriatrischen Patienten einfach auch häufig vorkommt.
Sehr häufig. Aber um das jetzt nochmal hier aufzugreifen, würde das, glaube ich, den Rahmen dieser Folge sprengen. Und hier nochmal der Hinweis, wenn ihr Interesse habt am Delir, insbesondere eben bei älteren und geriatrischen Patienten, dann nochmal der Hinweis auf unsere neue Podcast-Reihe. Wir werden uns da nicht nur über das Delir unterhalten, sondern auch viele weitere Themen rund um den älteren Menschen im Krankenhaus uns damit beschäftigen.
Ja, vielen Dank, Wiebke, dass du heute dabei warst. Wir bedanken uns bei euch fürs Zuhören. Und wie immer, wenn ihr Fragen oder Anmerkungen habt, mit uns in den Austausch kommen wollt, könnt ihr euch per E-Mail an uns wenden an podcast@sfh-münster.de.
Tschüss.
Tschüss.